meine Lieben und willkommen zurück zu Couchgeflüster. Ich bin Leonie Rachel und ich habe heute einen ganz besonderen Gast da und zwar Chiara.
Hi.
Chiara, du bist nicht nur eine meiner engsten Freundinnen, du beschäftigst dich auch beruflich mit dem Thema Sexualität. Magst du ganz kurz mal sagen, wer du bist, was du machst und wieso du vielleicht heute hier sein könntest?
Sehr gerne. Danke für die Einladung. Also wie schon gesagt, mein Name ist Chiara. Ich bin 28 Jahre alt und bin gerade in den letzten Zügen meiner Ausbildung als psychologische Beraterin. Mhm. Und ja, ich glaube, wir haben uns, als wir uns schon kennengelernt haben, festgestellt, dass wir beide sehr offen über Sexualität und Tabuthemen sprechen.
Ja.
Und haben uns da auch schon immer fleißig ausgetauscht die letzten 4 Jahre. Und das sind ja in unterschiedlichsten Themen, auch beruflich eben meine Interessen. Ich engagiere mich auch viel in der Sex-Positiv-Szene in Wien und ja, finde das ganz wichtig, dass man da so offen wie möglich drüber spricht, damit es allen Leuten gut geht.
Sehr schön gesagt. Es ist ja auch das Ende vom Pride Month und wir dachten uns, wir machen eine ganz spezielle Folge, denn es kam aus der Community ganz oft der Wunsch, könnt ihr mal eine Folge dazu machen? Ich bin bis jetzt auf Männer gestanden, auf einmal merke ich, ich habe Gefühle für eine Frau und Chiara kennt diesen Prozess sehr gut. Und generell wollen wir heute ein bisschen auch darüber reden, wie man seine eigene Sexualität findet, weil das Ganze ist ja nicht so einfach. Nur kurz eine Erklärung von einem Begriff vorab. Und zwar geht es heute hier in unserem Kontext um Heteronormativität im sexuellen Bereich. Das bedeutet, dass die Gesellschaft oft davon ausgeht, dass alle Menschen heterosexuell sind, also eben Mann steht auf Frau, Frau steht auf Mann und das ist sozusagen unter Anführungszeichen die normale Art. Das kann aber auch dazu führen, dass andere sexuelle Orientierungen und Geschlechtsidentitäten ignoriert werden oder beziehungsweise nicht ernst genommen werden und es fördert eben auch das klassische Geschlechter, die klassischen Geschlechterrollen, wie zum Beispiel Jungs und Mädchen oder Frauen und Männer verhalten sich XY oder machen XY. Und das ist ja auch ein Problem gewesen, sozusagen, unter Anführungszeichen, warum du vielleicht erst später drauf gekommen bist, dass du nicht nur auf Männer stehst. Und ja, magst du vielleicht ein bisschen sagen, woran du das erste Mal realisiert hast, dass du eigentlich auf Frauen stehst?
Ja, ich glaube, dass, also ja, sehr gerne. Ich glaube, das Spannende daran ist, dass, wenn man aus der jetzigen Sicht darauf blickt, wurde mir meine Sexualität, glaube ich, eigentlich auf dem Silbertablett serviert. Ich habe das halt nur nicht gecheckt. Mhm. Und das ist halt genau das an der Heteronormativität, ne? Weil man geht einfach davon aus, dass man auf Männer steht. Und ja, wenn man nicht den Umkreis hat, in dem man da sich wohlfühlt, das Ganze zu hinterfragen, macht man das auch nicht. Mhm. Und ich habe, noch bevor ich sexuelle Interaktionen mit Frauen gehabt habe, schon immer meine besten Freundinnen oder engen Freundinnen so übertrieben krass ja, bewundert und gleichzeitig auch verteidigt. Also wenn irgendjemand auch nur gesagt hat, dass ihre Schuhe kacke sind, bin ich urausgezuckt als Teenager. Und ich glaube einfach, weil für mich immer die Freundinnen so unantastbar toll waren und ich da nichts Negatives drüber hören wollte. Und das erste Mal mit einer Frau hatte ich tatsächlich was mit 17.
Ah.
Ja, voll. Also ich habe meinen ersten festen Freund gehabt von 15 bis 17,5 sowas.
Ja.
Und die zweite sexuelle Interaktion war dann gleich mit einer Frau.
Ah, spannend.
Ja.
Haben wir darüber schon mal geredet? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher.
Ich weiß ich auch nicht so genau. Also das Ding ist eben dadurch, dass ich das damals als nichts Nennenswertes irgendwie, also ich war einfach so, ja okay, ich komme irgendwie aus dem bayerischen Kleinstadt. So.
Ja.
Und habe dann damals auch schon in diesen ganzen Pubs gesagt, so ein bisschen Bi schadet nie. Und dann war das für mich damit irgendwie abgehackt. Ich war, habe die Lady damals, also ich habe halt mitten in der Stadt gewohnt, in der kleinen Stadt.
Mhm.
Und dadurch haben dann irgendwie schon öfter Freunde bei mir übernachtet, die halt außerhalb gewohnt haben. Also so, wenn man jetzt Wien rechnet, Neubau versus Mödling.
Mhm.
Und dann haben die halt bei mir übernachtet, weil die halt nicht mehr heimgekommen sind in der Nacht.
Mhm.
Ja, und dann in der einen Nacht hat die halt irgendwie das 20. Mal bei mir übernachtet und dann ist das halt irgendwie passiert.
Sehr schön. wie haben sich diese Erfahrungen halt entwickelt? Weil ich meine, du hast gesagt, du hast es damals als ein bisschen Bi schadet nie verbucht. Mhm. Aber wo wurde es dir dann so richtig, richtig bewusst? Also so, wo du sagst, okay, je, da kam es für dich zu einem Wake-up-Call. Wake-up-Call ist das falsche Wort, oder?
Ja, ich weiß gar nicht, ob man das als Wake-up-Call so nennen kann. Mhm. Für mich war das auf jeden Fall ein Prozess, mhm, und auch ein... Man sagt irgendwie, also zumindest habe ich das von manchen Leuten schon gehört, dass wenn man googelt, könnte man lesbisch sein. Das wahrscheinlich auch ist, weil hetero Menschen sowas nicht googeln. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Keine Ahnung. Ich habe tatsächlich da mit meinen Gay Friends noch nie drüber gesprochen. Aber,
aber das kann
ich habe das sein. Auf jeden Fall sehr früh gemacht und fand es aber, ich habe das irgendwie immer mit Neugier so abgestempelt. Mhm. Und war eben meiner Sexualität über auch schon von Anfang an immer neugierig. Also ich hatte nie Scheu davor, Erfahrungen zu machen.
Ich war's.
Aber ich hab aus den Erfahrungen, glaube ich, sehr lange nicht wirklich was gelernt. Sagen wir mal so. Also ich habe halt einfach, ich war so ein Kollektor, ne? Ich habe halt so gesammelt, aber habe das mir nicht erlaubt, darüber zu reflektieren, ob das jetzt vielleicht gut war oder nicht. Und das ist schade. Und deswegen ist mir es auch so wichtig, dass man sich einen Kreis aufbaut, in dem man wenigstens eine Person hat, mit der man da offen drüber sprechen kann, die einen da auch ein bisschen feedbackt.
Jetzt eine ganz persönliche Frage und ich weiß nicht, sonst schneiden wir es halt einfach raus.
Yeah.
Aber hast du das Gefühl, dass du mit Männern leichter collecten konntest und sexuelle Erfahrungen sammeln konntest, weil du irgendwie in Wahrheit nicht so attached zu ihnen warst?
Ja, also ich glaube, jeder, also manche Leute wissen das ja super früh einfach schon so, ne? Und für mich war das also eines der größten Thema waren oder ist wahrscheinlich irgendwie auch immer noch, mhm, dass eben in der Heteronormativität dir irgendwie als Frau immer so ein bisschen mitgegeben wird, dass er gefühlt dein einziger Job es ist, Männern zu gefallen. Mhm. Und das Gefühl, begehrt zu werden von jemandem, ist ja auch voll schön. Also ja, man muss ja jetzt nicht unbedingt ein doofes Begehren sein. Es kann ja auch einfach sein, so hey, ich glaube, der mag dich. Und das ist ja irgendwie ein Kompliment. Das ist ja ein schönes, mhm, Gefühl. Und ich habe das Gefühl immer als, ach so, und ich glaube, das ist das Gefühl, von dem alle sprechen. Das ist dieses Verliebtsein oder ein Crush haben, weil das ist ja voll das schöne Gefühl, wenn ich merke, dass der irgendwie auf mich steht. Mhm. Bis ich mir ja dann mal die Frage gestellt habe, okay, das Gefühl, begehrt zu werden, ist nicht das gleiche Gefühl wie mein eigenes Begehren. Und das, ja, war für mich so der Wendepunkt. Ich war so, oh no. Also, ja, ich finde es cool, dass der mich will, aber ich will ihn eigentlich gar nicht. Und das war für mich so ein, oh.
Ich kann mich noch an Winterwalk erinnern, mhm, wo wir das thematisiert haben. Es, mhm, war für mich auch so ein bisschen so eye-opening, auch was so, wann man eigentlich Begehren mit Verliebtsein auch überhaupt verwechselt. Also ich, ja, glaube, das ist ja flächendeckend, egal, ja, ob hetero oder homo oder bi oder whatever, dass man da oft vielleicht gar nicht so differenziert für sich, weil man noch gar nicht so weiß, wie man differenziert. Aber, mhm, wenn das halt die Entscheidung auch ist, okay, stehe ich jetzt doch mehr auf Frauen oder Männern, ist es dann nochmal eye-opener-ish. Oh Gott, ich werde das Englisch sollte ich vielleicht wirklich aufhören. Aber augenöffnender.
Ja, absolut. Und, mhm, wie gesagt, eben, ich hatte zum Beispiel mit dir oder so oder auch mit anderen Freunden immer dieses unfassbare Privileg, dass ich da drüber reden konnte. Hm. Aber ich habe immer drüber geredet, aber ich glaube, ich wollte es dann trotzdem nicht so ganz wahrhaben, weil irgendwie dann trotzdem auch wieder heteronorm irgendwie so dieses, ich habe ja auch voll die coolen Typen gedatet, also ich bin mit manchen auch bis heute noch befreundet und es sind keine schlechten Menschen. Ja,
du bist nicht lesbisch geworden, weil dir Männer weil so scheiße sind.
Genau. Das war jetzt nicht so, oh no.
Aber würdest du eigentlich sagen, dass du lesbisch bist oder bisexuell?
Boah, also ich glaube, mittlerweile würde ich mich wahrscheinlich als mehr lesbisch sehen als alles andere, aber, mhm, ich finde, also auch wenn wir hier irgendwie im Pride Month sind und ich immer sehr für Inklusion bin von den unterschiedlichen Sexualitäten, hat mir, glaube ich, das Labeln meinen Weg ein bisschen erschwert.
Ja, ja, ich kann das nachvollziehen.
Weil bei Bisexualität, das ist halt auch immer noch so, bisexuell ist halt nicht gleich Biromantik.
Ja.
Ne? Und lesbisch, ich habe halt, genau, voll. Ja. Und ich habe bei Bisexualität halt immer so, ja, ich bin bisexuell. Und deswegen war auch irgendwie die erste Erfahrung mit 17, war ich so, ja, das ist eben bisexuell. Ich finde halt es voll toll, mit Männern und Frauen zu schlafen. Mhm. Aber in meinem Kopf war damit immer, ja, aber Romantik, also so, die Partnerschaft habe ich dann mit einem Mann.
Ja.
So sexuell eh voll okay. Aber die Partnerschaft, so dieses, ich bin die Partnerin von, war immer mit einem Mann in meinem Kopf. Mhm. Und als ich mir dann irgendwie mal erlaubt habe zu sagen, so, okay, was passiert eigentlich, wenn ich in der Partnerschaft auch mit einer Frau bin, war das so viel besser.
Ja, aber ich verstehe, was du meinst. Diese Labels sind ja auch teilweise so schwierig, weil es ist manchmal, finde ich, auch phasenabhängig. Mhm. Wir haben ja mal die gleiche Frau gedatet.
Haben wir?
Ja.
Wirklich?
Ja, es ist so schwer.
Oh, wow, ja, Wien ist klein.
Ja, und ich habe damals habe ich auch darüber nachgedacht, okay, bin ich vielleicht nur bisexuell, weil ich es irgendwie schön finde, was mit Frauen zu haben, aber mich wirklich in einem partnerschaftlichen Konstrukt erstens immer mit Männern befunden habe. Aber da habe ich auch überlegt, okay, vielleicht muss ich den Gedanken irgendwie im Kopf auch lösen und versuche einfach mehr auf Dates zu gehen, auch mit Frauen, um herauszufinden, ob da wirklich nur das sexuelle Begehren da ist oder halt, ob das differenziert ist. Weil es ist das Gleiche auch mit Männern. Manche Männer finde ich halt nur sexuell attraktiv und finde ich halt nicht mal partnerschaftlich erfüllt. Also es ist irgendwie so,
Generell diese Begriffe, und ich finde auch Männer, so, also ich kenne auch viele Lesben, die wirklich sagen, sie sind lesbisch, die sagen, sie finden Männer schön. Also man kann ja Männer trotzdem schön finden. Man muss ja jetzt nicht das gegenüberliegende Geschlecht irgendwie total grindig finden. So, aber es ist halt, deswegen muss es halt trotzdem nicht sein, dass ich mit der Person intim werden möchte, ja. So, und ich glaube, ich war schon immer sehr reflektiert, aber ich habe irgendwie die Puzzlestücke lange nicht zusammenfinden können. Also ich habe zum Beispiel schon mit 20, das weiß ich noch, da habe ich mal zu einer Freundin gesagt, so hey, irgendwie, wenn ich mich Männern emotional öffne, werden die für mich total asexuell. Und wenn ich mit Männern schlafe, habe ich keinen Bock, mit denen zu reden. Und das sagt ja auch schon voll viel irgendwie aus. Ne? Also ich kann mich noch so gut daran erinnern, ich weiß sogar noch, wo ich gesessen bin damals in der Uni, wo ich das gesagt habe. Und ich konnte da nicht eins und eins zusammenzählen, dass ich halt vielleicht einfach Männer freundschaftlich cooler finde. Und wenn ich die physisch benutze oder mich benutze, ich weiß nicht, halt einfach eine physische Interaktion habe, was Sexuelles habe, dass ich dann halt mich irgendwie so ein bisschen dissoziiere und irgendwie gar keine so emotionale Bindung mehr habe, weder zu mir noch zu dem Typen.
Ich kann mich noch erinnern, dass wir darüber geredet haben im Kontext auf einer sexuellen Erfahrung von dir, wo ich mir das im Nachhinein gedacht habe, ob du nicht vielleicht doch mehr auf Frauen stehst, weil solche sexuellen Interaktionen vielleicht nicht das typische Verhalten auch sind von jemandem. Also weißt du, so, also wenn das nicht unbedingt, ich meine, es gibt gewisse Sachen, die macht man, du weißt, welches ich meine, aber ich habe mir gedacht, das geht dir so leicht. Ich meine, wann war das? An einem Montag Vormittag? Und du erzählst es mir beim Nachmittagsspaziergang und ich bin fast von der Straße runtergefallen, so richtig so, what? Gehsteig runtergeplopst, ich weiß noch genau, wo wir gegangen sind. Ich habe gedacht, ich höre nicht richtig, weil die Ohren waren auch rot.
Ja, wahrscheinlich.
Aber es war voll interessant, weil ich mir da in dem Kontext das erste Mal das gedacht habe, bei dir.
Spannend. Ich weiß auch, dass du einmal, also ich gebe noch zwei Situationen, ich glaube, da warst du sogar auch einmal dabei. Ich war sexuell immer schon sehr neugierig und das finde ich auch voll okay. Und ich hatte mal einen von den Dreiern, der war sehr prägend. Und ich habe mich mit beiden Leuten urgut verstanden. Also es war voll harmonisch. Aber das Highlight von dem Dreier war, als der Typ auf die Toilette gegangen ist. Und ich mit der Frau halt alleine war.
Ja, so kannst du auch.
Und das ist halt irgendwie, und das war voll, also irgendwie sad, weil ich habe dann dort auch übernachtet und die haben dann auch in der Früh, hat er irgendwie Kaffee gemacht und Frühstück und es war super wholesome. Aber ja, also ich hatte ihn halt jetzt, also so retrospektiv sind die prägenden Momente die gewesen, wo ich mit ihr irgendwie für 10 Minuten allein war. Und das ist schon krass. Aber ich habe mir das damals irgendwie auch nicht so
vor
die Augen geführt.
Entschuldige, dass ich dich da unterbreche oder kurz ins Wort falle, aber glaubst du, war es die Angst davor, sich das einzugestehen, oder war es noch nicht einmal die Erkenntnis davon? Weil ich finde es manchmal so schwierig, weil ich glaube, das eine ist die Angst, dass uns manchmal was hindert, das für uns wahrzunehmen, und das andere ist mal, weil wir es gar nicht so kennen und deswegen nicht erkennen, diese Anzeichen. Ja. Deswegen reden wir auch heute darüber, weil ich das Gefühl habe, vor allem für Frauen ist es irgendwie dieser Prozess, hey, stehe ich vielleicht doch auf Frauen, ein ganz anderer. Also wenn ich die Geschichten höre von meinen lesbischen Freundinnen zu meinen schwulen Freunden im Vergleich, ist das ein ganz anderer Prozess oft. ein Vieh oft, entweder sie wissen es von Anfang an und sind ganz klar,
ja,
oder sie leben extremst lange in einer heteronormativen, ja, Vorstellung von Sexualität.
Ja, ja, aber das ist ja auch das Schlimme eigentlich, oder das Schlimme, das Traurige an Bisexualität. Weil wenn eine Frau bisexuell ist, dann wird das als
Male Thing schon wieder abgedeckt.
Ja, naja, es ist halt sowas wie so, ja, die schmust halt gerne mit Frauen, aber eigentlich ist sie schon straight, weil eben in der Partnerschaft ist sie ja da mit einem Mann und es ist halt so ein Fling. Ja. Und wenn ein Typ sagt, er ist bi, dann ist es so, ja, eigentlich ist er schwul,
ja,
aber der will sich halt noch nicht ganz eingestehen und deswegen, ja, schmust halt ab und zu noch mit Frauen so dermaßen, was halt super sad ist, weil wenn du so ein bisschen retrospektiv drüber nachdenkst, sagt die Gesellschaft damit, dass egal ob Mann oder Frau besser dran sind, wenn sie mit dem Mann in einer Beziehung sind.
Ja.
Also Patriarchat 10 von 10 Punkten. Die erfüllte Partnerschaft ist mit einem Mann. Die, ja, bisexuellen Frauen sind mit einem Mann und die bisexuellen Männer sind auch mit einem Mann.
Ja, das stimmt eigentlich, ja.
Super sad. Ja. Und deswegen ist, glaube ich, diese Option, die erfüllte Partnerschaft mit einer Frau zuzulassen, auch wenn du irgendwie in der Bubble bist, wo das akzeptiert wäre. Ich hatte nie Angst, mich zu outen.
Zum Outing-Prozess kommen wir noch, ja.
Ja. Da hatte ich keine Sekunde Angst davor. Also, ja, ich glaube, keine Ahnung, die Tante dritten Grades in Bayern wird es wahrscheinlich nicht erfahren, aber sonst, I don't care.
Ja, aber hattest, ja, du eigentlich, wenn du gerade von der Bubble redest, hattest du da Vorbilder oder Einflüsse, die dir dabei geholfen haben, das immer mehr zu finden?
Oh, Werbung.
Ich muss dir jetzt mal ein Kompliment aussprechen. Deine Nägel schauen unfassbar toll aus. Warst du im Nagelstudio?
Haha, I wish. Nein, aber ich habe endlich etwas gefunden, was Nagelstudio-Termine überflüssig macht, weil du weißt, als Mama habe ich einfach viel weniger Zeit für mich und eben feste Termine einzuhalten ist extrem schwierig geworden.
Jetzt spann mich nicht länger auf die Folter. Wie kriegst du diese fabelhaften Nägel hin?
Ich habe Manico entdeckt. Das sind innovative UV-Gelstreifen, die super einfach und schnell anzuwenden sind. Perfekt für jemanden mit wenig Zeit und Nerven wie mich. Es ist wirklich total simpel. Zuerst klebst du diese UV-Gelstreifen auf deine Naturnägel, dann feilst du die überschüssigen Ränder ab, härtest sie für 60 Sekunden unter UV-Licht aus. Das Ganze dauert wirklich nur ein paar Minuten und hält extrem gut. Also selbst bei jemandem wie mir mit einem sehr turbulenten Alltag mit einem kleinen Kind.
Das klingt nach einer echten Erleichterung. Schauen auch wirklich schön aus.
Vielen Dank. Und was ich nämlich außerdem super schön finde, ist, Manico steht nicht nur für schöne Nägel, sondern auch für Selfcare und Selbstliebe. Die Brand ermutigt Frauen, ihre individuelle Schönheit zu entdecken und zu feiern, egal wie chaotisch der Alltag ist. Es gibt mir einfach ein gutes Gefühl, trotz allem Zeit für mich zu finden und mich gepflegt zu fühlen.
Das ist wirklich absolut inspirierend.
Also, liebe Leonie, wenn du oder unsere Lauschis Manico jetzt auch mal testen möchten, mit unserem Rabattcode COUCH bekommt ihr jetzt -20% Rabatt auf alle Manico-Produkte. Klickt jetzt ganz einfach auf den Link in den Shownotes und gönnt euch diese besondere Me-Time.
Danke für den Tipp. Ich werde gleich mal bestellen.
Ich hatte eine Freundin, die haben wir auch gemeinsam. Ich glaube, bei der war das teilweise manchmal ein bisschen parallel. Mhm. Mit der habe ich mich ab und zu mal drüber ausgetauscht, aber sonst nee, also es war für mich wirklich so ein Fleckenteppich, den ich irgendwie zusammengeknüpft habe. Mhm. Ein sehr prägendes Erlebnis war auch, das kann ich auch teilen. Und zwar, man in der Großstadt, ich weiß nicht, ob das woanders auch so ist, aber man trifft dann doch einige Leute in offenen Beziehungen. Mhm. Und ich hatte damit auch nie ein Problem, wenn ich mit Leuten irgendwie was hatte, die in einer offenen Beziehung waren. Und ich hatte damals auch noch was mit einem Typen. Und der hatte damals in seiner offenen Beziehung die mehr oder weniger Regel mit seiner fixen Freundin, dass die keinen penetrativen Sex haben mit anderen Leuten. Also halt, es funktioniert, also du kannst alles machen, schmusen, Petting, Oralsex, was auch immer, aber sozusagen kein Penis into Vagina Sex. Mhm.
Oder von hinten.
Ja, also genau, ja, voll. Und der hat es mir auch immer, also am Anfang gleich gesagt, so von wegen, ja, ich hoffe, mich stört es nicht. Und dann war ich so, nö, gar nicht. Und dann er so, ja, voll cool. Und dann hat er auch noch so gesagt, so geframed, so, ja, das ist wahrscheinlich, weil du bi bist, so. Weil dich dann sozusagen das Fehlen des Penises nicht stört. Mhm. Und dann habe ich mir so im Nachhinein so gedacht, also nach dem Akt, war ich so, ey, das war der beste Sex, den ich jemals hatte mit einem Mann.
Oh Gott.
Und es war halt einfach Sex, als wäre er eine Frau. weil er halt nur Dinge mit mir gemacht hätte, also hätte er einfach keinen Penis. Und da war ich, also das war für mich auch so, jetzt retrospektiv dachte ich mir so, Alter, Chiara, das, da warst du, du hättest das echt viele Jahre früher checken können.
Ja, das ist echt krass.
Ja, aber ich habe das einfach so, also
abgehackt. Wie viele Jahre hat es eigentlich gedauert? Jetzt von der ersten sexuellen Erfahrung 17?
Ja.
Wie lang war der Prozess?
Zu lang.
Wann hat es gedämmert? Wann war die Dämmerung? Vor deiner letzten Situationship, oder? War es davor schon?
Nein. Ja, es war schon davor. Ich glaube, also für mich selber, glaube ich, gecheckt habe ich es schon früher. Aber ich glaube, ich war immer noch der kleine Funke, dass das vielleicht doch nicht so ist.
Ja, aber auch arg, dass man den Funken in sich trägt. Hey, vielleicht ist es doch nicht so.
Ja, ey. Das ist super sad. Voll. Wahnsinn. Und ich hab auch immer tatsächlich sehr unterschätzt, wie wichtig es ist, einen queeren Freundeskreis zu haben. Dass man Freunde hat mit der gleichen Sexualität, habe ich total unterschätzt in meinen Anfang 20ern.
Ja, dazu kommen wir jetzt auch noch. Also kurz mal zum Coming Out.
Mhm.
Wann und wem hast du dich zuerst anvertraut? Weil bei dir, fand ich, war es ein viel fließenderer Prozess.
Mhm.
Aber du hast, irgendwann mal sagt man es ja, der Mama, dem Papa,
mhm.
also den Eltern,
mhm.
der Familie. Wie war das für dich und wo waren gute Gefühle, wo waren schlechte Gefühle vielleicht da?
Mhm.
Oder wie hast du dich generell gefühlt?
Also bei mir wussten es meine Freunde früher, einfach weil die halt mein Datingleben aktiver mitverfolgt haben.
Ja, manchmal vielleicht sogar
zu detailliert, I'm sorry.
Yeah. Nein, das ist nicht das Problem gewesen. Vielleicht sogar vor dir. Weißt du, das Lustige ist, dass mein Vater hat mal gefragt, ob du lesbisch bist, bevor wir darüber jemals
geredet haben. Deine Mutter hat das auch gefragt. Ja. Das ist das Schlimme da. Also das ist schlimm. Die Leute, mit denen ich in die Schule gegangen sind, die haben das ja dann irgendwann auch mal mitbekommen. Und die waren so, ja, das war mir schon immer klar. Und ich war so, excuse me, Leute. Ja, also schön, dass es jedem klar war, außer mir. Also meine so Eltern, unfassbar viele Menschen.
Sie haben
wirklich, also die so mich in den Teenagerjahren kannten, waren so, ja, voll, sicher. Und ich war so, schön für dich.
Aber ich weiß nicht, es ist lustig, dass andere Menschen das offener sehen voll, als man selber.
Absolut.
Weil ich wurde ja von meinen Eltern gefragt.
Hm.
Und ich so, nee, sie ist bi.
Ja.
Aber meine.
Und die kannten mich ja gar nicht so gut eigentlich.
Die habe ich nur gesehen,
Paar. Ja, voll. Hm? Ja.
Aber wir waren bei deinem Outing.
Ja, voll. Also wie gesagt, bei meinen Freunden war das ein sehr fließender Übergang und die waren einfach, also die meisten Freunde waren einfach schon immer so, ja, okay, bi, passt. So.
Mhm.
Und irgendwann habe ich halt irgendwie, meinte so, ja, ich glaube, das mit den Männer-Dating, das bleibt jetzt mal aus.
Mhm.
So. Ich habe dann auch schon relativ früh irgendwie angefangen, meine Apps nur noch auf Frauen einzustellen und habe aber Männer halt so im Real Life immer noch kennengelernt.
Mhm.
Ja, genau. Und bei meine Mama war eigentlich ursüß. Also das war echt herzig. Also ich habe bei meiner Mama schon die letzten Jahre immer, wenn ich Leute länger gedatet habe als irgendwie dreimal und dann vielleicht dann doch mal irgendwie bei einem Telefonat drüber geredet habe, habe ich schon immer gesagt, wenn es Frauen waren, habe ich auch gesagt, dass es eine Frau war. Also ich habe da jetzt kein Geheimnis drum gemacht.
Aber du redest auch sehr offen mit deiner Mutter generell.
Voll, bestimmt. Und die war dann am Anfang so, ah, okay. Und dann so, naja, dann viel Spaß. Also das war Gott sei Dank sehr wholesome. Mit meinem Dad habe ich nicht das Verhältnis, das zu sagen. Aber ich teile prinzipiell wenig aus meinem Leben, deswegen bin ich da wahrscheinlich nicht die beste Referenz. Und meine Mom, jetzt so auch, was die Familie irgendwie angeht, hat da auch sehr nett gefragt und war halt so, ja, also wenn ich mal jemand fragt, ob du eine Partnerin hast, darf ich das dann sagen oder möchtest du selber das sagen, so.
Das ist sehr schön.
Und das war voll cute, also dass sie das auch so reflektiert gesagt hat und ich war so, nö, du kannst das den Leuten gerne sagen, um ehrlich zu sein. Es ist irgendwie schade, dass dieser Outing-Prozess halt noch so ein Ding ist, ne? Also wäre ja eigentlich viel schöner, wenn unsere Gesellschaft das einfach als irrelevant ansieht und sagt so, ja, du bist halt mit jemandem zusammen, fertig.
Ja, ich finde es generell, es ist so ein zweischneidiges Schwert in meinen Augen. Weil einerseits, glaube ich, ist es wichtig als Prozess, sich irgendwo auch vielleicht doch in eine Schublade selber zu stecken im Ganzen, weil du eine Ich-Identität ja auch damit begründest.
Also so eine Zugehörigkeit.
Auch zu wissen, wer du bist, ist wichtig in unserem, also im Psychologischen ist es immer wichtig, wer bin ich, was mag ich, was mag ich nicht, auf was stehe ich, etc. Gleichzeitig finde ich, es hilft einem sicher auch irgendwo, sich zu outen und zu sagen, das ist meine Gruppe, da gehöre ich hin, das ist meine Sexualität. Auf der anderen Seite finde ich es halt so blöd, weil die andere Seite, also die heterosexuelle Seite sozusagen, sich nicht outen muss dazu. Und ich finde es eigentlich viel schöner, dass man halt eigentlich Kindern oder Jugendlichen vielleicht mehr das Spektrum vorstellt und dann zu sagen, hey, du kannst dich da mal finden und schauen, wie es dir geht und einfach immer inklusiv auch spricht. Hast du jemanden, der, auf den du stehst, weil das nicht zu sagen, hey, gibt es da einen Jungen, auf den du besonders stehst oder gibt es ein Mädchen, auf das du stehst, sondern einfach zu sagen, hey, gibt es da jemanden? Das inkludiert ja viel mehr, weil es gibt ja im Prinzip nicht nur Mann und Frau, wenn sich jemand als non-binary bezeichnet.
Ja, ich glaube, also ich verstehe schon, dass das irgendwie eine Herausforderung ist, weil vielleicht verändert, also kann sich das ja auch immer wieder verändern und ich glaube auch, dass Sexualität eine gewisse Fluidität hat. Aber ja, sicher, also so, auch so ganz viele Sprichwörter, ja. Also so, meine Oma hat immer gesagt, wenn ich geweint habe, das vergeht wieder, wenn du einen Mann hast.
Was?
Ja, also so halt so von wegen, bis du geheiratet hast und eine Partnerschaft hast, ist der Schmerz vorbei.
Ah ja, da gibt es ja dieses Sprichwort. Gut, dass ich so schlechte Sprichwörter bin.
Ja, aber das ist, also auch wenn das mich jetzt nie so tangiert hat, aber unterbewusst macht es fix mit einem was.
Auf jeden Fall. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich, wie ich 17 war, im Griechenland Urlaub und da hatte ich voll Liebeskummer wegen einem Typen, hat mein Vater beim Essen gesagt, hat gefragt, ob ich einen Boyfriend habe und ich so, nein. Und ich war so traurig. Und er so, na, bist du lesbisch? Und mein Vater ist so nicht, für den wäre das wurscht. Aber diese Aussage kam für mich wie so ein Affront gleich. So, wieso wird mir das unterstellt? Ich habe gerade Liebeskummer, ich wollte aber nicht darüber reden. Ich bin aufgestanden und habe angefangen zu weinen in einem Lokal und bin gegangen.
No.
Und ich habe das aber dann als so eine Negativerfahrung in meinem Kopf verbucht gehabt, weil ich mir dann gedacht habe, obwohl meine Eltern ja, die waren ständig mit lesbischen und schwulen Pärchen befreundet und unterwegs, also das wäre jetzt nicht das Issue gewesen, aber für mich war das in dem Moment so, mein Schmerz wird nicht erkannt, aber es wird gleichzeitig so, naja, wenn du nicht auf Männer, wenn du keinen Boyfriend hast, musst du ja lesbisch sein.
Ja.
Und weil lesbisch sein, wie ich noch Teenager war, war eher so
negativ. Ja, das ist voll schlimm.
Behaftet.
Ja, absolut. Das ist auch voll schade, also das ist auch voll schlimm, dass halt irgendwie auch so schwul als Schimpfwort benutzt wird, ne?
Ja, bei uns also, in der Schule wurde jemand angezündet, weil er schwul war.
Okay, das ist Next Level. Das habe ich auch noch nicht gehört, aber
Also zumindest, oder irgendwas wurde von ihm angezündet. Ja. Das war eine komplette Chaos. Das war Nebenklasse, Burschenklasse, irgendwie so. Ich weiß nicht, was sie da gemacht haben. Aber der wurde halt so gemobbt und das war für mich die größte, ich wurde eh schon in der Schule so ein bisschen gemobbt. Ich wurde gemobbt und das war für mich die Hölle, wenn ich jetzt auch noch in meiner Sexualität woanders wäre.
Ja, das ist eben dieses Anderssein, dieser Ausschluss, ne? Also ich habe auch mal mit einem anderen Klassenkameraden aus der Teenagerzeit telefoniert. Das war noch letztes Jahr. Und bei dem war das für mich auch so super klar, dass er schwul ist. Also ich war halt irgendwie auf einer Kunstschule und da waren jetzt halt aus
weniger,
20,
weniger.
Ja, und 20 Leute waren irgendwie zwei Typen.
Ja, ich war noch so eine Mädchenklasse.
Ja, und da habe ich ihn dann das halt, also und mittlerweile ist er geoutet und hat irgendwie auch einen Freund seit 5 Jahren und ist voll schön und lebt halt jetzt auch in Berlin, natürlich nicht mehr in der bayerischen Kleinstadt. Und dann habe ich ihn aber das halt trotzdem auch gefragt, halt auch, weil wir jetzt ja offen drüber geredet haben und ich so, Herr Mario, oh fuck, jetzt habe ich seinen Namen gesagt. No, naja, er kennt, glaube ich, niemand. Ich so, ja, wie das war. Und dann meinte er halt auch so, also ja, wieso sollte ich mir dieses Label geben, wenn das Leute als Schimpfwort nehmen?
Ja.
Und dann, das hat mir so leid getan, weil das ist natürlich bei lesbisch sein jetzt irgendwie nicht so ein Ding.
Ja, aber die Angst davor in der Schule war auf jeden Fall größer, als es zum Beispiel jetzt danach ist. Also jetzt, ich habe ja auch Frauen gedatet im letzten Jahr und ich habe mir da schon Gedanken gemacht, wenn ich da jemanden kennenlerne, mit der ich eine Beziehung führe, ob das sich für mich irgendwas ändert und eigentlich. Jetzt ist es mir, ich will nicht sagen egaler, aber es ist mir egaler.
Ja.
Ich weiß nicht, es klingt dann irgendwie so laissez-faire, aber du weißt, was ich meine. So
absolut.
Ich habe nicht mehr die Vorstellung, irgendwen gefallen zu müssen.
Ja.
Das finde ich irgendwie, das war es in der Schulzeit ja schon noch. Der Druck ist ein anderer. Vor allem, wenn du,
Teenager willst du halt unbedingt dazugehören. Eigentlich ziemlich egal, zu was. Also Hauptsache, du bist irgendwie, in der Gruppe.
Ja, absolut. Aber jetzt kommen wir nochmal zu deinen Beziehungserfahrungen. Wie war so deine erste Beziehungserfahrung mit einer Frau? Man muss dazu sagen, es war ein Situationship, würdest du es jetzt im Nachhinein deklarieren? Ich hätte es ja Ihr wart eigentlich zusammen, für mich.
Für mich auch. Ja, für mich auch.
Weil ihr wart eigentlich zusammen, es war kein Situationship.
Ja,
aber es war halt nicht gelabelt. Egal, wurscht.
Ja, voll. Und ich glaube, da können halt eigentlich auch irgendwie noch mal zwei Leute dazu. Also eine Person kann es ja Beziehung nennen, wenn es die andere nicht tut, ist das dann fragwürdig, was es ist. Aber das ist auch absolut unabhängig davon.
Das war auch das Problem.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass das... Ich bin halt irgendwie nach dieser ersten Beziehung von 15 bis 17 hatte ich meinen ersten Freund, ja, 17,5. Und ab da war ich ja Single. Also so immer. Und das ist, glaube ich, also ich weiß, ich würde jetzt nicht mal unbedingt sagen, dass das auch ein Zeichen dafür war.
Okay, sag mal ganz kurz, wie alt du jetzt bist. Weil wir
28.
Vorher, ich weiß nicht, ob wir es davor gesagt haben.
Ja, haben wir gesagt.
Achso, sorry. Okay. Weil nur, dass die Leute wissen, okay, du warst jetzt mehr als 10 Jahre eigentlich Single.
Und da haben schon auch immer, also ob es jetzt die Familie war oder aber auch Freunde, waren haben so, Kerai, warum klappt das bei dir nicht? Also wirklich so, wieso bist du immer Single Friend? So, du bist irgendwie jetzt nicht auf den Kopf gefallen und irgendwie reflektiert und das ist objektiv, schaust jetzt nicht super schlecht aus. Also niemand hat verstanden, warum das nicht funktioniert.
So. Ja, was ich interessant fand bei dir, entschuldige, dass ich da kurz einhacke, aber du hast dir immer die Schuld bei dir gesucht. Im Sinne von, also mit den Typen war es halt echt lustig, weil wir haben, man muss dazu sagen, Chiara und ich kennen uns seit 2020.
Ja.
Ja. Und haben in der Zeit sehr viele Spaziergänge gemacht, weil Corona, du warst meine Bezugsperson.
Absolut.
Wir haben jeden Tag einen Spaziergang gemacht und wir haben sehr viel über unsere Erfahrungen da geredet. Und was mir einfach aufgefallen ist in diesen Gesprächen, was ich aber super interessant fand, weil du hast immer gedacht, okay, es liegt wie du mit der Trennung deiner Eltern, mit deiner Vater, der Daddy-Issues, nennen wir es mal so.
Ja.
Und war immer bei dir, und ich habe mir immer gedacht, das kann es aber nicht sein. Du bist so smart, witzig, klug, also einfach alles, das the whole package. Und klar, du suchst ja emotional unavailable man, aber irgendwo, warum?
Ich glaube, dass es für mich auch praktisch war. Also jetzt retrospektiv war das für mich, ich glaube schon, dass ich mir unterbewusst immer Männer gesucht habe, die eh nichts Fixes wollen, weil ich es ja eigentlich auch nicht wollte.
Ja, das schon. Aber ich habe mir immer gedacht so, du sagst zwar immer, du willst eine Beziehung, aber du willst in Wahrheit keine. Ja. Aber das sagen viele. Aber das, bei dir war es halt ein Grund, weil es vielleicht nicht der richtige Mensch im Gegenüber war.
Ja. Genau.
Das richtige Geschlecht absolut. Sozusagen.
Ja, ja, absolut. Ja. Als ich mir dann damals auch das erste Mal so richtig erlaubt habe, das war 2021, mit der Frau, die ich damals gedatet habe, eine Beziehung zu wollen, also wirklich das auszusprechen, hat zwar, also nicht anhängig geklappt, aber fein, hat es für mich auch schon viel gemacht. Aber gerne, ich hätte mich dann damals irgendwie auch noch nicht gelabelt, aber alleine diese weitere Option zu haben, war schon ein Ding.
Mhm.
Ja. Was war deine Ursprungsfrage nochmal?
Wie war deine erste Beziehung mit einer Frau?
Ja. An sich für mich super, super schön. Ja, also sicher, es hat nicht geklappt, deswegen denkt man immer, dass das irgendwie negativ war. Aber am Ende des Tages habe ich sehr viele schöne Erfahrungen trotzdem auch damit gemacht. Ja. Auch sexuell, also wo ich sage so, okay, das ist jetzt halt ähnlich zu dem Sex mit dem Typen, mit dem ich keinen penetrativen Sex hatte. Great. Ich glaube, die Art von Sex finde ich besser.
Sehr geil. Aber da hast du das Gefühl gehabt, dass du da gemerkt hast durch diese Beziehung auch, dass das sozusagen mehr was für dich ist?
Ja. Also für mich waren auch ganz viele Dinge, über die ich mir vorher eben Gedanken gemacht habe. Du hast ja gerade so schön gesagt, ich habe immer nach dem Fehler bei mir gesucht.
Mhm.
Diese Gedanken waren auf einmal halt weg.
Ja.
Also das wirklich, ich habe nicht einmal daran gedacht. Also sicher waren das dann andere Probleme, die dann irgendwie
kamen. Aber das waren Beziehungsprobleme.
Ja.
Das waren nicht mehr die davor Probleme.
Genau.
Das fand ich irgendwie interessant. Ich kann mich nämlich noch sehr gut daran erinnern, wie wir mit dem Prater spazieren waren in diesen einen Winter. Und da hast du darüber geredet und immer gedacht, das ist ganz anders. Der Vibe ist anders.
Ja.
Aber es hat sich für mich stimmiger angehört.
Alles. Ja, ich habe mich auch viel angekommener gefühlt. Ja. Das war auch ein großes Zeichen bei mir, jetzt retrospektiv, dass ich über die Männer wie so ein Rocketstar drüber hinweggekommen bin. Ja. Also das war, also bis auf einzelne Phänomene war das ein Ding von 3 Tagen und I didn't care less.
Ja, und auch sogar die Phänomene, die du hattest, fand ich, waren trotzdem immer abgeklärter und du hast ja nicht so, du hast ganz anders gewirkt, wenn du es erzählt hast.
Ja.
anders. Es war auch oft eine Ego-Verletzung.
Absolut.
Mehr als das, also von außen
betrachtet. Genau. Gar ja, keine ja, Unterstellung. Weil ich, sicher, weil ich ja am Ende des Tages wollte ich das Gefühl, begehrt zu werden. Mhm. Und das Gefühl, begehrt zu werden, konnte ich mir von vielen Männern holen, weil das absolut wurscht war. Hauptsache, sie waren attraktiv und erfolgreich. Und wenn ich dann von so einem Typen begehrt worden wäre, hatte ich so, okay, passt. Und das war's dann. Also das Gefühl hat mir ja gereicht. Und der Sex oder irgendwelche intimen Interaktionen, die danach kamen, war eigentlich nur immer eine Konsequenz. So traurig, wie sie das anhört. Oder eine Art von Bezahlung fast für das Gefühl, begehrt zu werden. Aber mir hätte es eigentlich, also das, wie ich wusste, dass der Typ auf mich steht, das hätte mir eigentlich in dem Moment gereicht als Befriedigung.
Ja. Ich fand es voll interessant, du hattest immer die hottesten und erfolgreichsten Dudes, die ich kenne. Wirklich, ich kenne ja ein paar selber von Tinder und Co., weil ich sie vom Swipen und von einem ganz besonderen, wenn einen liebevoll, The French Baguette.
Oh wow, ja.
Da weiß ich ja sehr viel dank seinem eigenen Profil, wie er aussieht, weil er hält ja da nicht.
Boah, mittlerweile ist er gar nicht mehr so hot.
Nicht mehr?
Nee, der hat ein bisschen Downgrade gekriegt. Also finde ich aber vielleicht auch einfach, weil ich halt jetzt so denke,
Ja, aber ich fand es voll interessant, weil ich mir immer gedacht habe, so, also ich kenne andere Freundinnen von mir, wenn die was mit solchen Typen hätten, wären die so into it.
Ja.
Aber bei dir habe ich immer das Gefühl gehabt, das ging ums Ego.
Ja, mir ging es auch.
Ja, voll. Also definitiv. Da war sehr wenig Emotion da, würde ich jetzt so.
Das ist auch ganz komisch, in unserer Gesellschaft kriegst du auch dafür ja Komplimente, ne?
Ja, ja.
Das ist so, boah, du hast ja wieder einen krassen Typen geangelt. Again, als wäre das der einzige Job von mir, so gut auszusehen, dass der irgendein Typ für mich will. Aber am Ende des Tages wird es halt dafür instrumentalisiert. Und dadurch, dass ich dann auch noch Komplimente von außen bekomme, die ja auch voll gut gemeint sind, also überhaupt gar nicht böse, habe ich dann einen Fehler bei mir gesucht, wenn ich das nicht wollte. Ne? Ja. Weil es war dann so, hey, aber ich kriege gerade voll die Komplimente dafür. Die finden das ja auch super, dass ich mit XY gerade was habe.
Mhm.
Dann strenge ich mich jetzt mal besser an, dass der bei mir bleibt, weil damit kriege ich ja schon fast so einen besseren Status in unserer Gesellschaft, weil dann bin ich nämlich die Freundin von.
Ja, das ist ja das Krasse. Ich finde, das ist leider ein Problem. Ich glaube, da können viele sich ein Scheibchen abschneiden, dass viele ihre Partner und Partnerinnen nur aufgrund dessen wählen und das gar nicht mal realisieren, was sie da tun. Weil es fällt mir leider extremst oft auf. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch ein bisschen an meiner ganzen auch Reflexion, was über diese Thematiken. Wir reden viel darüber, wir zwar nicht nur privat, sondern auch generell mit dem Podcast Couchgeflüster. Und mir fällt einfach auf, wie viele Menschen ihren Partner, Partnerin wählen, aufgrund dessen, wie die Person aussieht und was die Person macht.
Ja.
Und dass da oft kein Spielraum gibt. Weil wenn die Person zum Beispiel, ich sage jetzt mal, im Heteronormativen zu sprechen, Frau will immer Mann über 1,80. Und wenn der nicht über 1,80 ist, dann ist er nichts. Und weißt du, was das jetzt Lustige dran ist? Ich habe mir dann irgendwann mal die Frage gestellt, wäre ich so streng bei einer Frau? Und so streng wäre ich bei einer Frau nie.
Ja.
Und zum Beispiel, dann habe ich auch meinen ganzen Gedankenkonstrukt, ich persönlich jetzt gelöst von, mein Freund muss so und so groß sein. Weil ich mir dann gedacht habe, bei einer Frau wäre es mir so wurscht, die letzte Frau, die ich gedatet habe, war einen halben Kopf kleiner als ich.
Ja.
Und das hat mich überhaupt nicht gestört.
Ja.
Aber weil man will im Außenbild ja so wirken, als ob der Mann einen beschützen kann.
Voll.
Und das ist so komisch. Und erst, wie ich das ein bisschen für mich aufgedröselt habe, habe ich mir eigentlich gedacht, wie viele Menschen habe ich eigentlich gehen lassen wegen so dummen Sachen.
Ja, das war bei mir früher auch voll das Body-Image immer so. Bei mir musste immer unbedingt die Männer, also ich meine, ich mache viel Krafttraining, aber jetzt auch nicht so viel wie andere Leute. Aber für mich war das immer wichtig, dass die Männer dickere Beine haben als ich, weil ich war immer so, Bonnie.
Ja.
Ich war auch so wie sad.
Ja, wenn das so deine Kriterien sind für eine Beziehung, dann hast du eigentlich schon verloren.
Ja, ja, da kann ich irgendwie auch noch so ein bisschen die Zuhörerschaft hier daran erinnern, dass, da haben wir auch mal drüber geredet und ich habe da aber auch mit anderen Freundinnen schon drüber geredet, dass man ja irgendwie immer sagt, man datet seinen Papa oder seine Mama. So, ne?
Ja.
Und ich habe immer gesagt, so, boah, nee, gar nicht. Also mein... Die Typen, die ich date, sind null wie mein Dad. So gar nicht. Also so, auch nicht vom Aussehen. Und
es ist aber was anderes.
Voll. Und dann war ich auch so, und dann habe ich das mal irgendwann mal gecheckt, dass ich nicht das Aussehen oder den Beruf wie mein Dad oder sowas irgendwie date, sondern seine Werte.
Mhm.
Und mein Dad wollte immer, dass ich irgendwie Ärztin werde, Anwältin oder irgendwas Krasses so in unserer Gesellschaft. Und rate jetzt mal, was für Jobs alle Männer hatten, die ich gedatet habe.
Ich weiß, alle Jobs von deinem Typen. Ich sag nur so, die UNO ist von dir nicht sicher gewesen.
Nee, die UNO war auch nicht sicher. Diplomaten, here we go. Ja, gar kein Stress.
Ich wusste schon nicht mehr, welche Diplomaten es sind.
Ja.
Ich war schon verwirrt.
Ja, ich weiß. NATO, wir hatten alles.
Wir hatten alles.
Wir hatten alles.
Wir haben sie auch so genannt. Der ja, UNO-Guy, der NATO-Guy.
Ja,
French
gut, aber
Baguette hat French
jeder.
Baguette bekommen.
Ja.
Ja, bei dir war es aber halt echt oft auch mit beruflichen Kontext. Also der Arzt.
Ganz, ganz schlimm. Ja, wirklich ganz schlimm.
Ja, ich weiß, das sind die krassesten Dating-Stories.
Und das ist dann irgendwie auch das, also für mich auch so ein Ding gewesen, dieses, wenn die ja so einen krassen Job haben, dann müssen das ja gute Menschen sein. Aber emotionale Reife hat nichts mit einem Jobtitel zu tun. Und das ist wirklich sad, aber das ist halt auch so ein Gesellschaftsding, ne? So, die, das sind ja gute Menschen, weil die verdienen viel und sind irgendwie akademisch hochgradig.
Ja. Gut angesehen.
Genau, voll. Und ich, das sind aber tatsächlich Dinge, die eigentlich gar nicht so viel mit deinem Outing vielleicht zu tun haben, sondern eben mit den Werten, die man vielleicht so mitbekommen hat, weil ich habe schon gemerkt, dass ich bei Frauen das teilweise auch ein bisschen hatte. Ja. Also es war nicht ganz so schlimm.
Mhm.
Aber
aber ich glaube, das ist gesellschaftlich angezogen.
Ja, voll.
Uns.
Also das war schon so ein Ding so, ah ja, sie ist eben Ärztin, nice.
Ja, aber ich glaube, das ist generell bei uns, weil wir halt einfach so erzogen worden sind, dass gute Berufe,
ja, aber sich einfach
Berufe.
Immer wieder zu fragen, hey, tut mir das auch gut? Die Frage habe ich mich ja nie gestellt. So, ne? Also so, ich habe mir immer gefragt, wie du auch schon sagtest, du hast es bei dir gesucht, mache ich dem Typen was Gutes? Bin ich eine gute Partnerin? So, aber ist der Typ ein guter Partner für mich? Habe mir nie gefragt, die Frage. Oder eben, begehre ich den auch? Habe ich mich auch nicht gefragt.
Ja, spannend. Ja. Du datest jetzt mehr Frauen oder gar keine?
Nur noch Frauen.
Nur
ja.
noch Frauen. aber hast jetzt auch viel beschrieben, wie sich deine Sichtweise auf Liebe und Beziehung verändert hat, seit du eben auch erkannt hast, dass du auf Frauen stehst.
Mhm. Boah, das ist jetzt schwierig, ne? Wenn ich jetzt halt Frauen date, die diesen Podcast hören. Damn.
Hast du aber das Gefühl, dass es dir jetzt geholfen hat zu erkennen, du stehst auf Frauen, dass das irgendwie so ein Keep-Moment war für dich?
Ja.
Schon, oder?
Ja, ich fühle mich halt einfach so authentisch. So.
Ja, das ist schön.
Ja, es ist urschön. Das ist richtig, richtig schön. Und auch wenn man halt dann auch merkt, dass man ja, ich glaube schon, also auch wenn ich immer sage, so, hey, ich war mir voll sicher bei meinen Freunden, dass das alles fein ist und meine Freunde irgendwie jetzt auch nicht unbedingt Berührungsängste haben, aber am Anfang denkt man sich dann schon irgendwie so, ja, fuck, und wie ist das jetzt, wenn ich mit denen in der Umkleide stehe? Nicht, dass sie denken, ich schaue denen jetzt hinterher.
Ich finde, das ist
so,
oh
so banale Dinge, ja, aber dann denke ich mir halt auch wieder so, ja, okay, aber nur weil ich eine Frau bin, heißt das ja, also Frau auf Frauen stehe, heißt ja nicht, dass ich jede Frau geil finde. Also
ich find auch nicht
die meisten wahrscheinlich, aber nicht alle.
Also ich weiß, ich find, das ist sowieso etwas Weirdes, weil das würde ja auch implizieren, nur weil man jemanden geil findet, dass man sich nicht zurückhalten kann.
Ja, absolut. Aber ich habe, also einfach, dass manche dann vielleicht einfach auch Scham haben, sich von mir schnell umzuziehen oder sowas. Da hatte ich, ja, weirde Gedanken.
Ich weiß,
aber
was
man, ja.
Ich kann es komplett nachvollziehen, aber ich denke mir halt so, ich finde, das ist teilweise so etwas, wo wir generell ein bisschen auch dieses... Manchmal finde ich, wieso drücke ich das jetzt aus, ohne dass es irgendwie schwierig wird und zu einem Shitstorm führt. Aber manchmal habe ich auch das Gefühl, dass wir andere Menschen nicht zulassen wollen, dass sie uns geil finden.
Mhm.
Im Sinne von, wenn solange du bei meine Grenzen warst und meine Grenzen und ich sicher bin, finde ich es ja okay, wenn du mich geil finden würdest. Also jetzt nicht in einem freundschaftlichen Kontext, aber generell im öffentlichen Raum.
Ja.
Ich finde es zum Beispiel nicht schlimm, dass mich irgendwer attraktiv findet und sich vielleicht das denkt, solange er nicht meine Grenze überschreitet.
Absolut.
Und das Gleiche im freundschaftlichen Kontext finde ich es nur dann schwierig, wenn man über die Grenze hinausgeht. Okay, man findet zum Beispiel eine Freundin, man kann ja Freunde auch attraktiv finden. Ich finde, das ist jetzt nicht verwerflich, solange man halt irgendwie die Grenze wahrt und weiß, okay, ich finde sie halt körperlich einfach gut aussehend und einfach hübsch und schön,
ja.
Aber halt jetzt nicht sneaky mich reinschleichen will in einem freundschaftlichen.
Nein.
aus der Freundin. Nee. Ja,
also ist eigentlich so, unterstellt man sich selber Übergriffigkeit, ja. Ne? Wenn ja. man dieses Gedankengut ja. hat. Ja, 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 voll.
Also ich weiß nicht, ob ich jetzt klar ausgedrückt habe. Ich glaube wahrscheinlich nicht.
Also ich habe dich verstanden.
Aber du verstehst mich immer, meine Girl. aber ja, was würdest du eigentlich jemandem raten, der gerade dabei ist, seine Sexualität zu entdecken und gerade vielleicht in diesem Prozess ist, wo diese Unsicherheit noch herrscht, wo man eben noch so diese Panik hat vielleicht?
Boah, ja, das ist halt irgendwie guter Rat, richtig teuer. Aber ich würde mal sagen, dass man nicht wütend auf sich selber wird. Das war einfach tatsächlich eines der ersten Dinge, die ich ein bisschen hatte. Ich hatte Trauer und Wut gegenüber mir selber, weil ich mir erstens sagte, so, boah, ich habe echt ganz schön viel Zeit vergeudet, hätte ich jetzt echt früher checken können. Erstens. Zweitens.
Aber ich finde, das ist ja auch, das Leben ist ja ein Prozess.
Absolut. Ja, ja, ich sehe das jetzt auch so, aber in dem Prozess sieht man es halt nicht.
Ja, sicher, Entschuldigung.
Und auch dieses... Ja, also einfach mal Trauer darüber und dann eben auch so dieses so, boah, wie viel habe ich mir eigentlich selber angetan, weil ich nicht hingucken wollte. Ja, so. Aber das ist halt das. Man muss sich selber, glaube ich, halt, und das ist das Schwierige an der Sexualität, weil es eben gesellschaftlich so konstruiert ist, dass man da seine eigene Wahrheit findet und seine eigene Stimme und sich die auch radikal erlaubt. So, ja. Also ich hatte, das war schon 2019 oder so, da habe ich mit einer Therapeutin mal drüber gesprochen und die meinte halt so, ich habe halt über super viel eben mit Sex kompensiert, also mir ging es schlecht, ich so, let's go, lass uns ein Gefühl von Anerkennung bekommen und uns geht's wieder gut. Und dann habe ich aber irgendwann mal realisiert, so wie ich halt irgendwie vom Spusi nach Hause gefahren bin, ich bin damals so quer durch Wien gefahren, für eine Stunde irgendwie, also total bescheuert. Auf jeden Fall bin ich dann nach Hause gefahren und war so, boah, ey, also irgendwie fühle ich mich jetzt genauso scheiße wie vorher, also ich könnte jetzt gleich nochmal. Und dann hat damals irgendwie meine Therapeutin so gemeint, so, naja, vielleicht ist es dann aber halt auch nicht der Weg, dein Leid zu lindern. So, ja. Und das ist was mit mir super viel gemacht hat, so dieses zu fragen, egal welche sexuelle Interaktion jetzt man hat, mit welchem Geschlecht und Identität auch immer, dass man mal guckt, wie es einem davor geht. Freut man sich darauf? Ist man nervös? Dass ja auch alles voll okay ist. Also alles erlauben. Wie geht es einem währenddessen? Ist man mit dem Kopf auch bei sich oder nur bei der anderen Person? Oder denkt man, man muss nur performen oder so? Ja. Und wie geht es einem danach? Und ich kann fest von mir behaupten, dass ich mich bei Männern leider nie bei allen drei Dingen mit gut beantworten konnte.
Krass. Ja. Aber bei Frauen schon.
Ja.
Krass. Wirklich gute Hilfestellung für die Leute, die den Prozess gerade gehen. Danke dir vielmals dafür.
Ja, gerne.
Was würdest du dir wünschen in Bezug auf Heteronormativität? Außer, dass das Wort leichter von der Zunge geht.
Ja. Dass das Wort kürzer ist.
Ja. Oder nicht mehr existiert. Das wird es nie.
Naja, also... Was würde ich mir davon wünschen? Ich glaube, dass es... okay ist, dass das existiert. Man möchte ja Existenz nicht absprechen, ja. ich glaube nur, dass es halt eben schon damit anfängt, dass man gewissen Geschlechterrollen zugehörig fühlen möchte, weil es leichter ist, ja. Also ich war ja auch, also das ist super spannend, ich war das volle Mädchen im Sinne von Hobbys, aber weil halt meine Eltern mich da einfach reingeschickt haben. Ja, also ich habe halt mit 3 angefangen, Ballett zu tanzen. Da hatte ich halt mit Sicherheit noch keine mentale Kapazität, drüber nachzudenken, ob das jetzt etwas ist, was ich machen möchte, sondern man steckt halt seine Kinder in Hobbysports. Ja, und ich fand das auch noch gar nicht so schlecht. Und war auch so ein Pferdemädchen eine Zeit lang. Also so, wo du, weiß ich nicht. Aber außerhalb diesen Hobbys war ich halt auch auf der Motocross und Quad fahren. Und also ich habe halt irgendwie alles gemacht. Und da hatte ich Gott sei Dank keine wirklichen Einschränkungen, da irgendwie das Ding, die Dinge zu finden, die mir Spaß machen. So. Und da, glaube ich, fängt es irgendwie schon ein bisschen an mit diesem Heteronormativen. Also klar waren meine Hobbys irgendwie, die wir bezahlt haben, so von außen, sehr heteronormativ, ja. Aber ich hatte immer den Freiraum, auch was anderes zu machen, wenn ich da Bock drauf hatte und war super viel draußen und hatte immer aufgeschlagene Knie und war so ein Tomboy.
Ja.
Und war zum Beispiel auch schon beim Abi-Ball, war ich die Einzige mit einer Hose. Ich hatte einen Anzug an. Mhm. Like, nicht, dass ich Kleider schlimm finde, überhaupt gar nicht. Ich habe immer noch welche. Aber ich war immer, also meine Mom hat es aber auch nicht schlimm gefunden. Ja? Also ich hatte da schon die Erlaubnis, andere Dinge zu machen. Und ich glaube, wenn ich das auch nicht gehabt hätte, dann hätte es noch viel länger gedauert. Ja? Ja. Und halt, wenn auch Kinder, auch ein Junge irgendwie ein Kleid anziehen will oder sich die Nägel lackieren lässt oder eben tanzen möchte als Hobby und nicht Fußball spielen, dann bitte lass den. Und das heißt doch überhaupt nichts. Vielleicht findet er das einfach nur cool. Das muss ja nichts über seine Sexualität aussagen. Also was ich gerne hätte, ist, dass Heteronormativität von der Sexualität getrennt wird.
Ja, ich möchte dazu was sagen. Und zwar der Sohn von einer Bekannten von mir, ist im Kindergartenalter und hat eine Zeit lang sich die Nägel lackieren lassen von seiner Mama und hat das einfach gemacht und die Mama hat das einfach gemacht und es wurde dann irgendwann mal kommentiert, weil er damit aufgehört hat. Warum hast du damit aufgehört? Ja, weil ich keine Lust mehr dazu habe. Warum hast du die, er hatte lange Haare, warum hast du die Haare abgeschnitten? Ja, was heißt es? Und ich finde, das war eine sehr angenehme Art, damit umzugehen, weil sie hat ihm die Freiheit gegeben, alles auszuprobieren. Ja. Er wurde aber in der Kindergarten, nicht Schule, gehänselt oder halt da auf ein bisschen negativ angegangen wegen dem Nagellack. Und er hat das aber sehr gut für sich verteidigen können, weil er das Selbstbewusstsein hatte dazu. Und ich fand das interessant, das zu sehen, weil ich mir dann auch gedacht habe, ein Nagellack sagt nichts über deine sexuelle Identität aus. Vor allem nicht bei einem Kindergartenkind.
Nein, es ist einfach nur ein bunter Nagel.
Ja,
es ist halt geil.
Ist halt geil. Kinder lieben Glitzer, Kinder lieben crazy Sachen, Kinder malen gerne Dinge an, sie malen auch gerne Wände an. Und ich glaube, kaum ein Kind steht auf einer Wand.
Ja, voll.
Also das sagt nichts aus. Und das fand ich aber so interessant, dass man da auch viel locker, wenn man damit lockerer umgeht, man der Junge mag skaten genauso gern, wie er Nagellack mochte.
Ja, also, genau. Ja, habe ich auch gemacht. Also Skateboard fahren und sowas. Also ich war halt immer viel draußen. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob man alles so überinterpretieren muss. Ich glaube, man muss einfach den Kindern eben diese Selbstbewusstsein haben, damit sie ihre Meinung bilden dürfen.
Ja.
Und gleichzeitig darfst du natürlich ihre Meinungen auch lenken, weil manche Dinge werden halt aufgeschnappt, die vielleicht nicht so cool sind.
Ja.
Aber ja, einfach dieses bisschen locker lassen und irgendwie den Weg finden dürfen und immer einfach halt irgendwie dieses Dahinterstehen zu haben, dass man sagt so, okay, egal was dabei rauskommt, we're gonna figure it out.
Ja, wir haben relativ viel heute versucht, in eine Podcast-Folge reinzubringen. Ja. Zusammenfassend, wir haben über deinen ganz persönlichen Weg geredet, woran du es erkannt hast, wie du sozusagen gemerkt hast, dass du lesbisch bist. Das kann ja bei jedem ganz unterschiedlich aussehen. Aber man kann dir schreiben, wenn man seine Sexualität erforschen will, beziehungsweise mit jemandem besprechen möchte.
Ja, voll. Also, ich bin nicht so gut darin, mich selber zu verkaufen, aber ja.
Aber du musst jetzt.
Ja, voll. Ich hoffe, du kannst in die Shownotes einfach mein Instagram reinmachen. Dann findet ihr mich da. Das heißt, bei Chiara Lou. Wie ich gerade schon erwähnt habe, ganz am Anfang, wenn die Leute sich noch erinnern können, bin ich in den letzten Zügen meiner Ausbildung zur psychologischen Beraterin und habe mich da ein bisschen in der Nische rund um die Sexualität schon gefestigt. Mache auch immer regelmäßig Gesprächskreise und finde es ganz, ganz wichtig, gerade Leute, die irgendwie denken, sie sind ein Teil der queeren Bubble, welche Identität auch immer und Sexualität auch immer, haben ja oft mal irgendwie ein Selbstwertthema, was super traurig ist, aber es ist so. Und dass man da einfach nicht alleine ist und dass man darüber sprechen kann, habe ich auch schon mit Freunden Workshops gemacht und eben Gesprächskreise geführt und da Zugehörigkeit zu bekommen, weil wir schon so oft gesagt haben, dass es wichtig ist, eine Zugehörigkeit zu verspüren, ist da hoffentlich gegeben.
Ja, dann danke, Chiara, für das Gespräch. Es war mir eine Freude und ich sage bis dahin, bis zum nächsten Mal. Bussi Baba.